Herzlich willkommen zum Podcast AgrarScience Wissenkontakt der HPLF Raum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute befassen wir uns mit einem spannenden und kontroversen Thema. Eine Welt ohne Nutztierhaltung, was spricht dafür und was spricht dagegen? Die Nutztierhaltung ist seit Jahrhunderten ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft und unseres Lebensmittelversorgungssystems. Doch angesichts zunehmender globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und ethischen Bedenken stellen sich viele die Fragen: Können wir auf Nutztiere verzichten? Wie müsste eine Nutztierhaltung ausgerichtet sein, damit sie nachhaltig und ethisch vertretbar ist? Oder ist sie es derzeit ja eh? Ich freue mich sehr, mit Professor Dr. Werner Zollitsch von der Universität für Bodenkultur über dieses Thema sprechen zu dürfen. Professor Dr. Zollitsch ist Leiter des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und auch stellvertretender Leiter des Zentrums für Agrarwissenschaften und auch des Instituts für Nutztierwissenschaften. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den oben gestellten Fragen und kann uns sicherlich sehr viele wertvolle Gedanken und Anregungen mitgeben. Lieber Werner, herzlich willkommen im Podcast. Werner, vielleicht zum Einstieg. Die Nutztierhaltung in der menschheitlichen Geschichte ist ja von zentraler Bedeutung gewesen, auch dass der Mensch sesshaft geworden ist, sich vom Jäger und Sammler sozusagen auf Höfe niedergelassen hat und die Bäuerinnen und Bauern sesshaft wurden. Und heute steht die Nutztierhaltung unter Druck. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, das passt insofern zusammen, als wir uns sozusagen von den Hauptgründen, Tiere zu halten, in den Haustierstand zu nehmen, glaube ich, einfach ein Stück weit entfernt haben. Und wenn man sich so die Entwicklung in der Gesamtagrarwirtschaft und dann insbesondere im Bereich der Nutztierhaltung in den letzten etwa 50 Jahren ansieht, dann war das im Wesentlichen geprägt durch Intensivierung, Spezialisierung und Wachstum im Wesentlichen. Und also jetzt, wenn man sozusagen aus ökologischer Sicht drauf schaut, dann ist es wohl so, dass Nutztiere ganz eine bestimmte Rolle spielen oder mehrere Rollen spielen in agrarischen Ökosystemen.
Über die werden wir ja reden noch.
Und dort gelingt einfach dann sozusagen nur noch eine Teilerfüllung, weil einfach aufgrund der Konsequenzen dieser Intensivierung, Spezialisierung des Wachstums einfach manche Funktionen nicht mehr so ausgeführt werden können. Und insofern sozusagen geht es zusammen, weil es waren sozusagen die Motive, die Tiere in den Haustierstand zu nehmen, waren völlig logisch und nachvollziehbar. Dann hat eine Entwicklung stattgefunden, die vermutlich am Tempo ziemlich stark zugenommen hat, dann seit der industriellen Revolution etwa. Und heute stehen wir dort, wo wir sagen, es passt mit den Anfängen nicht mehr zusammen. Und daraus resultieren immer eine Reihe von Problemen und Herausforderungen.
Ja, vielleicht reden wir ein bisschen über die Probleme und Herausforderungen. Wir werden uns schon auch die positiven Beiträge der Nutztierhaltung anschauen. Mhm. Was sind so die Probleme? Es ist sicherlich Klimaschutz ist ein großes Thema, oder?
Also ich würde es gerne ein bisschen aufmachen. Für mich eines der besten Dokumente dazu ist dieses Expertinnengutachten, das das Deutsche Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung 2015 in Auftrag gegeben hat, wo sie quasi alle nennenswerten AgrarwissenschaftlerInnen zusammengefunden haben. Und die haben im Wesentlichen zwei Problempunkte festgemacht. Das eine ist, und ich würde es nicht nur vom Klimawandel reduzieren, sondern einfach Umweltfolgen. Mhm. Und da ist natürlich der Klimawandel und der Treibhausgasausstoß eine davon. Und das zweite ist die Frage, wie wir unsere Tiere behandeln. Das ist dann sozusagen eher dieser bioethische Zugang. Und das steht sozusagen...
Tiere behandeln Tierwohl.
Tierwohl, genau. Also im weiteren Sinne die Tierwohldebatte. Und ich glaube, das sind die zwei zentralen Herausforderungen, die eben sozusagen der gesellschaftlichen Akzeptanz und damit der Zukunftsfähigkeit der Tierhaltung derzeit nicht generell, aber doch in weiten Bereichen im Wege stehen.
Dann kommt ja auch noch die Diskussion dazu, brauchen wir Fleisch zum Beispiel in der gesundheitlichen, in der Ernährung früher... war es ja, es ist immer noch eine sehr, sehr wertvolle Proteinquelle. Mhm.
Genau, das ist, also das sozusagen, da könnte man jetzt noch eine dritte Komponente dazu tun. Ich würde das dann, wenn wir es jetzt verallgemeinern, und zwar verallgemein gültige Ebene heben und auf eine globale Ebene heben, könnte man das als Beiträge zur Ernährungssicherung, Fragezeichen, übertiteln.
Okay. Und Ressourceneffizienz ist vielleicht auch noch ein Thema?
Die Ressourceneffizienz hängt natürlich dann schon etwas an den Umweltfolgen dran. Mhm. Da schauen wir uns das ja an, wie effizient wir sind, weil ja meistens jede Ressourcennutzung hat üblicherweise irgendwelche Umweltfolgen. Und jetzt könnte man mal sagen, ein Stück weit ist es so, je effizienter man die einsetzt, desto geringer sind dann diese Umweltfolgen. Du hast völlig recht, das gehört dazu, steht aber natürlich etwas in einer nahen Beziehung zu der Frage der Umweltfolgen.
Es ist nicht, warum ich das Ressourceneffizienz angesprochen ist, habe, ist ja auch die 10 Milliarden Menschen, auf die wir zusteuern. Ja. Ackerflächen werden knapp, Flächen insgesamt werden knapp. Und da ist dann natürlich schon auch die Frage, neben der Lebensmittelkonsumation, auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Und da ist auch die Frage, brauchen wir die Nutztiere dazu? Oder verschwenden wir sogar wertvolle Lebensmittel in der Nutztierhaltung? Aber auch über dieses Thema können wir uns dann noch unterhalten, denke ich.
Also ich glaube, das ist sozusagen, das sind die zwei Seiten einer Medaille eigentlich, nicht? Und ich glaube, das kann man schon leicht auflösen. Das Problem ist, dass wir mit der derzeitigen Form der Nutztierhaltung, und das ist ein zentraler Kritikpunkt an, einfach sehr viele potenziell lebensmitteltaugliche Futtermittel einfach an Tiere verfüttern und über diesen sozusagen über diese Transformationsverluste, weil die Wirkungsgrade alle deutlich unter 1 sind, sozusagen verlieren wir tatsächlich durch, ich würde es aber nicht sagen durch die Nutztierhaltung, sondern durch viele Formen der Nutztierhaltung, verlieren wir einfach tatsächlich wertvolle, potenzielle pflanzliche Lebensmittel. Aber es gibt eben auch, und das ist für mich so die zentrale Funktion, und das ist mein Hauptinteresse, sozusagen jetzt auch ernährungs- und agrarökologisch an Nutztieren, Nutztiere versetzen uns auch in die Lage, nicht human verzehrbare pflanzliche Biomasse einfach in hochwertige, und du hast jetzt das Fleisch genannt, oder Milcheier, die sind ja dann noch effizienter üblicherweise, eben zur Verfügung zu stellen.
Eiweiß vor allem, oder?
Im Prinzip geht es ums Protein immer, genau. Ja. Also ich werde in erster Linie Tiere halten, weil ich Protein gewinnen will, ja.
Wenn wir uns jetzt einmal dem Gesichtspunkt zuwenden, wo du sagst, okay, so könnte eine Nutztierhaltung ausschauen. Ich kenne dich ja in deiner Forschungstätigkeit. Du bist ja nicht einer, der sagt, wir brauchen die Nutztiere nicht mehr, sondern wir werden vor allem darüber diskutieren, was macht Sinn, wo stehen wir in Österreich, wie läuft es global? Vielleicht ein Aspekt global betrachtet, nimmt der Fleischkonsum immer noch zu.
Ja, und er nimmt natürlich vor allem zu, jetzt in den Regionen, das wissen wir alle, in den Regionen, in denen der wirtschaftliche Wohlstand ansteigt, sozusagen, da versucht man quasi unseren Lebensstil an der nördlichen Hemisphäre, also in den Ländern des globalen Nordens, jetzt nicht zu imitieren, aber sozusagen doch auch in diese Richtung zu gehen. Und da muss man ganz klar sagen, dass dieser Lebensstil ist nicht exportierbar. Das heißt, jetzt müssen wir zurück, und wir müssen natürlich auch zusehen, dass eben jetzt nicht dann jetzt in Schwellenländern, und dort ist es ja auch nicht die Gesamtbevölkerung, sondern dort sind es die Privilegierten, was weiß ich, 20% oder so, die sich so leisten können, und in diese Konsummuster kippen. Mhm. Aber das ist sozusagen nicht skalierbar, weil wir da, also wir durchbrechen jetzt schon einige planetare Grenzen, nicht nur, aber auch wegen unserer Form der Tierhaltung und insbesondere des Ressourcenbedarfs in der Tierhaltung.
Also wir reden jetzt einmal auf globaler Ebene, werden wir uns dann die österreichische Situation anschauen. Im zweiten Teil. Schauen wir ein bisschen global, wo stehen wir und wo müsste es hingehen?
Also global stehen wir, wie gesagt, jetzt vor allem dort, dass wir vor allem in den, also wenn man es an Weltregionen festmacht, vor allem in Teilen Südostasiens, in Südamerika, dort die hohen Zuwachsraten bei der Erzeugung, oder vor allem ist es ja auch der Import und Verzehr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ist. Dort ist es wiederum, wenn man sich die globale Entwicklung der Tierzahlen ansieht, dann sieht man, dass sozusagen pro Kopf der Weltbevölkerung wir beim Rind und bei den Kleinwiederkäuern oder bei den Wiederkäuern insgesamt eigentlich gleich geblieben sind. Das heißt, die sind mitgewachsen pro Kopf. Das heißt, der Globalbestand jetzt an Rindern, Büffeln, Ziegen und Schafen ist im Wesentlichen parallel zu der Entwicklung der humanen Weltbevölkerung gelaufen. Aber bei Schwein und Geflügel, insbesondere bei Geflügel, sind wir im exponentiellen Teil einer Kurve. Und das macht jetzt vor allem aus Sicht der globalen Ernährungssicherung enorme Sorgen, weil das genau die Tiere sind, die logischerweise Nahrungsmittelkonkurrenzen
zum Menschen sind. Weil sie aufgrund ihres Verdauungstraktes
einen ähnlichen Verdauungstrakt wie wir besitzen, um es vereinfacht mal runterzubrechen. Das Schwein ist ja nicht zufällig auch das Modelltier für die humanen Verdauung, Stoffwechsel. Das heißt, jetzt könnte man sagen, zumindest, die beziehen jetzt aber nur auf die intensiven Systeme der Schweine- und Geflügelerzeugung, Da könnte man sagen, dass wahrscheinlich irgendwo zwischen, sagen wir vielleicht im günstigen Fall 50%, da bis zu 80-90% der Futtermittel, die dort im Trog landen, potenziell humanernährungstauglich sind. Ja. Das ist nicht das Ganze, also ich verlange nicht von jemandem, dass er Sojaschrot jetzt isst, weil wir wissen, aus dem könnte man dann irgendwie ein Feinmehl noch erzeugen, aus dem könnte man Proteinfraktionen sich herausholen, die so hoch, ja, sehr hochwertige pflanzliche Eiweißträger auch werden.
Das ist ja dieser Fachausdruck Lebensmittelkonvertierungseffizienz sozusagen.
Genau, also der drückt das aus, der heißt im Englischen eigentlich dieses Human Edible Feed Conversion Efficiency, also die Frage, wie effizient sind unsere Tiere dann in der Verstoffwechselung, in der Transformation von hochwertigen Futtermitteln, die potenziell auch humanernährungstauglich wären.
Kleiner Seitenexkurs, wir könnte jetzt sagen, wir ernähren uns in Zukunft von nicht mehr tierischem Fleisch, sondern wir erzeugen Fleisch sozusagen synthetisch in der Bioreaktoren, wie Sie ja schon.
Also so ein Laborfleisch
und Anführungszeichen, wie heißt, wie siehst du das in dem Zusammenhang?
Ich würde das als Entwicklungsschiene für Konsumenten in den Gruppen, die das nachfragen, nicht völlig ausschließen. Also derzeit ist es kein Thema, weil es wahnsinnig ressourcenaufwendig ist, ist auch relativ teuer, aber das mag auch eine Frage sein der technologischen Entwicklung, der Skalierung, genau. Man darf natürlich eines nicht vergessen, in Summe ist es immer noch so, dass wenn ich vor allem Tiere extensiv halte, in extensiven Verfahren, zur Fleischerzeugung als etwa in dem Fall, dann haben die auch eine ganze Reihe von anderen Funktionen. Mhm. Und sozusagen jetzt, ich bin da relativ agrarökologisch geprägt, um die geht's mir auch ganz wesentlich. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir sozusagen eigentlich, wenn wir uns das Eiweiß anschauen, da ist sozusagen das zentrale Element der Eiweiß der Stickstoff. Aber es ist ja im Prinzip mehr Stickstoff, als im Fleisch jetzt erscheint eigentlich in den tierischen Ausscheidungen. Und das ist wiederum etwas, wenn wir in Kriterien von Kreislaufwirtschaft denken, also Circular Economy, wie immer dann diese Wörter heißen, dann ist das nicht verzichtbar. Wir müssen uns ja auch die Frage stellen, wenn wir jetzt mit Wegfall der gesamten Tierhaltung und jetzt sagen wir mal, meinetwegen ein Sektor läuft über Laborfleisch dann, wenn wir das alles konsequent umstellen, dann haben wir keine tierischen Düngemittel mehr, also Wirtschaftsdünger als Düngemittel, dann hängen wir einfach noch deutlich stärker am Erdgas, das wir für das Haber-Bosch-Verfahren brauchen. Das ist vom Energieeinsatz her nicht sinnvoll. Ich habe die ganzen Nebenleistungen, wie gerade die Erhaltung des extensiven Grünlandes. Hinter uns haben wir ein paar so schöne Aufnahmen, also hier in diesen Hanglagen etwa. Das ist ja ohne Beweidung, ohne Bewirtschaftung durch Tierhalterinnen, weil wir es derzeit ja anders nicht sinnvoll verwerten können, völlig undenkbar. Biodiversität, das sind die Hotspots der Biodiversität hier. Das gibt mir sozusagen eine Petrischale. Ein großer Bio-Konverter wird mir das nicht erbringen.
Ich glaube, im Prinzip muss ich ja auch die Bioreaktoren dann füttern, oder? Mit hochkonzentrierten Nährstoffen. Die müssen ja woher kommen. Und die verursachen ja dann auch wieder einen CO2-Fußabdruck Beispiel, oder? Das muss man ja auch mit bedenken. Und man muss ja auch sagen, dass dieses Grünland, das hier steht, oder Pflanzen bei der Photosynthese nicht nur Zucker produzieren, sondern und CO2 binden, sondern auch Sauerstoff produzieren. Ja, ja. Das ist einer der wenigsten Zweige, wo das passiert, oder?
Mhm. Genau. Also grundsätzlich vielleicht zum Ressourceneinsatz nur, das ist tatsächlich so, im Prinzip läuft da ganz viel über Stärke, das heißt, da wird Mais vermutlich die Basis sein, das ist das Effizienteste. Trotz des Ressourceneinsatzes, das, was ich jetzt an Ökobilanzen kenne, auch sozusagen mit diesen Anlagen, die noch im Pilotmaßstab sind, ist es schon so, dass dann sozusagen jetzt so ein Patty pro Kilogramm, der da erzeugt wird, pro Kilogramm, einen günstigeren, jetzt, wenn es vor allem um diesen Carbon Footprint, also um Treibhausgasemissionen geht, hat, als das etwa ein Rind hätte. Aber ich habe auch die ganzen Nebenleistungen nicht. Ja. Also wir müssen aufpassen, die Komplexität liegt darin, dass ich eben, da ist die Landwirtschaft ganz besonders, wir machen kaum Industrie oder industrielle Verfahren, dass wir eine ganze Reihe von Leistungen erbringen. Und bei uns ist momentan ein Dissertant versucht, sich sozusagen das aufzudröseln und eben auch diese Nebenleistungen entsprechend in Anrechnung zu bringen. Und dann ist sozusagen die Frage eben nicht mehr nur, wie viel Kilogramm CO2-Äquivalente, ich habe jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, auf einem Kilogramm Rindfleisch, sondern die Gesamtleistung, wie ist die einzuschätzen? Und auch da wird es besser und schlechter geben. Also ich will das jetzt nicht schön rechnen und schön reden, wir haben durchaus auch noch Hausaufgaben zu machen. Wir haben sicher Luft nach oben in vielen Bereichen. Also wir wissen es ja auch aus gemeinsamen Arbeiten, wenn wir dann diese Betriebe analysieren, dass wir da ziemliche Variabilität noch drinnen haben. Jetzt könnte man sich überlegen, was macht es aus, dass die einen besser sind und die anderen eben nicht so gut.
Mhm. Mhm. Sind wir ein bisschen bei den Leistungen angekommen. Also den Erhalt der Kulturlandschaft hast du angesprochen, den Nährstoffkreislauf. Mhm. Welche Funktionen würdest du uns noch mitgeben, wo die Nutztiere unverzichtbar sind?
Also wenn ich mich vorhin aufs Grünland beziehe, Biodiversität, also Biodiversitätserhalt oder Verbesserung sogar, wie gesagt, vor allem die extensiven Weidesysteme sind hier, also auch international gesehen, absolute Hotspots. Also überall dort, wo wir hinten diese Verschneidung haben, Weiden, extensive Weiden mit Wald, das ist einer der Hotspots der Biodiversität. Daran hängt natürlich auch die ganze Frage Erosionsschutz, Bodenschutz im alpinen Bereich, überall dort, wo wir geneigte Flächen haben, aber auch die Frage Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Humusaufbau, eben mineralischer Stickstoffdünger bringt sicherlich ein günstiges Stickstoffniveau für die Aufnahme von Stickstoff durch die Pflanzen, aber er hilft mir nicht bei der bei dem Humushaushalt. Dann, jetzt vor allem, wenn wir Richtung Biolandwirtschaft denken, genau die Zurverfügungstellung von Düngern, die so bestimmte Abbau- und damit Pflanzenverfügbarkeitsprofile haben. Das kriege ich kaum so gut hin, wie durch eine gute Kombination jetzt unterschiedlicher wirtschaftlicher Dünger, also Festmist, die
auch
etc.
Auch in der Düngung ist Biodiversität wichtig. Ich meine, unterschiedliche Dünger helfen mir, genau, unterschiedliche Mikroorganismenpopulationen im Boden aufzubauen. Ja. Und Vielfalt tut gut,
genau,
oder?
Genau, ja. Also die Frage Bodenleben dann, nicht? Ja. Dann könnte ich sagen, jetzt wiederum im Grünland dann ganz stark Trinkwasserbereitstellung, das ist ein weiterer Faktor. Wenn ich jetzt dann an sehr extensive Grünlandstandorte denke, wenn ich dann vielleicht, aber das ist ein bisschen ein Sonderthema, wenn ich an Moorböden denke, wenn ich es dort schaffe, irgendwie wieder zu vernässen, da muss ich vielleicht dann über andere Nutzungsformen nachdenken. Dort hätte ich wirklich Netto-Senken. Also das sind so die einzigen, die Senken, die noch aufnahmefähig werden für CO2 aus der Luft.
Ein sehr kritisches Thema.
Ein sehr kritisches Thema, weil ich gesagt,
das
kann ich nachvollziehen.
Also das ist über Jahrzehnte hat man sozusagen Standorte trockengelegt und bewirtschaftbar gemacht. Und jetzt kommt sozusagen die Gefahr, dass das jetzt wieder renaturiert werden muss. Also ist durchaus kritisch.
Ja, wobei ich würde es ja eher umdrehen. Das kann nur eine Win-Win-Situation werden, wenn sozusagen die Bäuerinnen und Bauern Leistungen dafür bringen, dass dieser günstigere ökologische Zustand wiederhergestellt wird und das aber als Leistung anerkannt wird und auch entlohnt wird. Mhm. Also ohne dem ist es nur als Entziehung einer Flächengrundlage für agrarische Produktion, das greift natürlich viel zu kurz. Ja. Das wäre ausgesprochen kontraproduktiv. Und dann natürlich jetzt vor allem bei der Frage, wenn es um Grünlandverwertung geht, aber auch wenn es um die Verwertung von Nebenprodukten aus der Verarbeitung pflanzlicher Lebensmittel geht, diese Transformationsleistung der Nutztiere. Das ist ja wahrscheinlich, wenn wir von Ökosystemleistungen reden, ist vermutlich die wichtigste Ökosystemleistung jetzt aus anthropozentrischer Sicht, aus Sicht des Menschen.
Ist du das meinst jetzt konkret damit, dass Nährstoffe, die wir nicht selbst nutzen können, über das Tier veredelt werden,
genau,
oder?
Genau, richtig. Also diese Veredelungsfunktion, ich finde eher Transformation irgendwie besser als Begriff. Also dass wir einfach im Prinzip, und meistens sind es ja, wenn man es verkürzt darstellt, sehr faserreiche pflanzliche Biomasse, die also sehr hoch sind, also pflanzlichen Zellwandbestandteile, die wir selbst nicht verdauen können. Da knappern zwar sozusagen unsere Bakterien im Dickdarm ein bisschen was an, aber wir können die nicht wirklich verdauen. Also wir könnten von Gras nicht leben. Und wir wissen, dass Menschen das in Krisen und Kriegszeiten immer versucht haben. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz eine dramatische Situation.
Wenn wir jetzt die Situation global anschauen, wohin geht der Trend? Eher in die Intensivierung, in die Verfütterung von Grasland? Oder geht es in die Verfütterung von lebensmitteltauglichen Futtermitteln an Tiere? Wie würdest du das einschätzen, global betrachtet?
Also wenn wir von einem globalen Durchschnitt reden, was immer das sein soll, ich werde es dann noch differenzieren, glaube ich, geht es immer noch stärker in Richtung Verfütterung lebensmitteltauglicher Futtermittel, weil das ist, wo derzeit sozusagen, dort stecken die Treiber drinnen, dort steckt die Marktnachfrage drinnen, wenn sich das lohnt, dann wird es einfach so gemacht, weil es ja auch den höchsten Output einmal sozusagen pro Kopf einer Herde, pro Quadratmeter,
Platz.
Pro Tierplatz, pro was auch immer geht. Allerdings muss man schon auch sagen, dass das enorm heterogen ist. Da gibt es auf der einen Seite die ganz extremen Beispiele, ich nenne jetzt nur so ein Schlagwort, aller diese Feedlot-Systeme, das heißt, wo wir also Rinder eigentlich auf der Basis von Rationen, die wir sonst im Schweinetrog finden, fertig mästet, diese Rinder auch durchaus so weit belastet, dass die das gerade noch überleben und gut wachsen dabei.
Gromensin eingesetzt zum Beispiel.
Und genau, also verschiedenste stabilisierende Maßnahmen, weil die das sonst gar nicht schaffen. Plus die Tiere können da gar nicht sehr alt werden dabei. Also ich könnte es bei Milchkühen in der Form, in der Extremen gar nicht machen. Das ist die eine Seite. Und dort passiert natürlich dieser größte Teil, dort wo das zunimmt, dieses Verfahren, passiert jetzt der größte Teil dieses zusätzlichen Einsatzes von lebensmitteltauglichen Futtermitteln. Dann gibt es aber schon auch, das muss man schon sagen, die andere Seite, wo es auf wirklich marginalen Flächen, wenn wir von Weiden sprechen, global, dann sind das nicht diese tollen Wiesen hinter uns hier, sondern dann sind das steppeähnliche Landschaften, denken Sie an die Sahelzone oder ähnliches, wo wir dann vielleicht 10 Hektar brauchen, um einen Rind, das nur halb so groß ist wie unsere Rinder, zu ernähren. Aber das können einfach nur, jetzt in dem Fall Wiederkäuer insbesondere.
Das macht auch Sinn.
Das macht absolut Sinn. Also wir haben Mitte der Nullerjahre eine wunderbare Masterarbeit gemacht, die ist für mich immer so eindrücklich noch, im Hochland von Mexiko, wo damals ein Studierender der BOKU mit den Bauern da draußen rumgelaufen ist. Die sind bis zu 25 Kilometer am Tag gelaufen, um ihre Ziegenherden, das waren irgendwie zwischen 70 und 200 Stück, irgendwo hinzubringen, wo es noch irgendwas zu beißen gab. Und dort, also das sind enorm dornenbewehrte Gewächse, die einfach nur die Ziegen schaffen. Also es würde ein Rind und ein Schaf würden das nie hinkriegen. Also wir sehen schon, dort besetzen einfach diese Tiere ganz bestimmte Nischen nach wie vor und ermöglichen damit Menschen das Überleben.
Gut, wir sind jetzt sehr stark beim Wiederkäuer gedanklich. Mhm. Wie geht's dir in der Schweineproduktion weltweit, Geflügelproduktion, Geflügelindustrie? Da sind ja die Rationen sehr, sehr konzentriert. Mhm. Durchgetrinkt bis aufs Letzte. Mhm. Haben die überhaupt eine Chance, vertretbar aus deiner Sicht zu wirtschaften? Wann sind sie Teil eines guten Kreislaufes?
Also das ist dort deutlich schwieriger, das ist überhaupt keine Frage. Also die Hauptsorge, die ich habe, ist, dass derzeit dort das große Wachstum stattfindet. Also dort sind wir, wie schon einmal erwähnt, in diesem exponentiellen Kurvenverlauf.
Insbesondere, ja.
Genau, besonders beim Geflügel, beim Schwein im weniger, weil das etwas gedämpft wird durch diese kulturellen und religiösen Tabus, die das Schwein, oder denen das Schwein unterliegt in manchen Kulturen. Also würde man so sagen, mit den bisherigen Rationskonzepten ist das nicht skalierbar. Also das geht so nicht weiter. Das ist jetzt schon deutlich zu weit gegangen. Das hieß jetzt in der nächsten Konsequenz dann, dort müssten wir sozusagen rückbauen. Das wäre sowieso sinnvoll, weil wir in vielen Regionen einfach vor allem der Fleischverzehr einfach deutlich zu hoch sind, also man Faktor 2 mindestens, vielleicht eher 3. Dort kann es bei einigen, also in konventionellen, hochspezialisierten Erzeugungssystemen hilft uns natürlich da schon die Technologie etwas. Ich weiß heute, dass ich sozusagen, diese Tiere haben ja im Prinzip jetzt physiologisch betrachtet keinen tatsächlichen Proteinbedarf, also die absorbieren ähnlich wie wir kein Protein aus dem Dünndarm, sondern Aminosäuren, die kann ich synthetisch erzeugen, die könnte ich sehr gezielt zusetzen. Also wir wissen ja schon aus Versuchen aus den 1990er Jahren, dass wir da deutlich tiefer gehen könnten, noch im Verfüttern von intakten Protein, als wir es derzeit tun. Das wäre eine Schiene, das heißt, wahrscheinlich wird eher die Energiebereitstellung die Frage werden. Das ist derzeit vor allem Mais, Weizen, also die hochwertigen Getreidearten. Da müssen wir schauen, wie weit man auch da kann noch mehr mit Nebenprodukten machen. Das ist also auch der Nicht-Wiederkäuer kann schon bestimmte hochwertige, nicht human verzehrbare oder zumindest derzeit nicht verzehrbare Futtermittel dann verwerten. Mit Einsatz von bestimmten Fütterungsenzymen etc. Also wenn ich mich auf diese Schiene einlassen will, würde ich sagen, vielleicht läuft das so eine Art Zweiteilung hinaus. Das eine ist so, und ich bleibe jetzt beim Beispiel Schwein, das Schwein als das zu verwenden, was es lange Zeit war, so als Verwerter der Nebenprodukte, das, was der Mensch nicht mehr essen wollte. Also so wir müssen wieder nachdenken über das Rezyklieren von Speiseabfällen. Da wäre das Schwein natürlich ganz toll. Das ist also derzeit aus hygienischen Gründen, aus regulatorischen Gründen nicht möglich. Das gilt es dringend zu überdenken. Die Frage ist dann noch, ob es da Schienen gibt, wo das darstellbar ist. Und das Zweite könnte vielleicht so eine Schiene sein, wo man auch durchaus mit bestimmten Nebenprodukten und dann sozusagen der wirklich Einsatz von Hochtechnologie quasi im Bereich der Fütterungskonzepte und im Bereich der Fütterungstechnik auch, dann da vielleicht auch noch Schweine und Geflügel zu halten. Aber das werden in jedem Fall weniger sein als heute.
Okay. Jetzt schauen wir vielleicht auf Österreich. Wie glaubst du, jetzt schauen wir mal in die Zukunft und jetzt frage ich den Dr. Werner Zollitsch, wie in 15 Jahren die Nutztierhaltung in Österreich aufgestellt sein wird. Und dann können wir darüber reden, was du glaubst, wie es sein sollte und wie wir dorthin kommen.
Also zum nahe 2040. Na gut, wir wissen schon, dass wir in den letzten Jahren hatten wir schon eine Reduktion von auf der Ebene der Schweine- und der Rinderhaltung. Dort hatten wir eine deutliche Reduktion der Kopfzahlen. Also irgendwie in 30 Jahren, jetzt je nachdem welche Kategorie, aber etwa ein Viertel, sagen wir mal so, über den Daumen.
Geht das weiter?
Das ist jetzt die entscheidende Frage. Diese Erwartungshaltung haben manches. Also wir schreiben dieses Destocking, wie das heißt im Englischen, schreiben wir fort. Das ist für mich nicht der Weg, um das ganz klar zu sagen. Das ist vor allem jetzt nicht der Weg in den westlichen Bundesländern. Es kann aus meiner Sicht in den Grünlandgebieten nicht der Fall sein, weil wir dort ja sowieso schon das Problem haben, dass jetzt Produktion tendenziell in die Gunstlagen geht, dort wo es leichter, billiger, effizienter, arbeitssparender möglich ist als im Berggebiet. Und ich muss mir schon noch überlegen, wie bleiben sozusagen in relativ marginalisierten Regionen wie dem Berggebiet, was bleibt mir dort an Einkommensalternativen? Übrigens, das ist immer in erster Linie dort die Tierhaltung und in Kombination dann vielleicht mit Tourismus etc. Aber da halte ich die Tierhaltung für ganz wichtig dort.
Da haltest du sie wichtig. Und glaubst du, dass es passieren wird, dass in diesen Ackerbau-Übergangsregionen, ich sage jetzt intensive Stiermast-Schweinehaltung, dass hier andere Produktionszweige kommen werden, dass von mir aus mehr Obst und Gemüse angebaut wird, wo wir Importbedarf haben, dass die Betriebe sich so anders aufstellen werden, mittelfristig?
Ja, da ist für mich die Frage, ob 15 Jahre ausreicht. Also ich denke tatsächlich, dass für manche Betriebe jetzt muss man aufpassen, das ist immer eine Frage der Standortbedingungen natürlich. Ja. Nicht? Also ich werde jetzt einem Inviertler vielleicht schwer erklären können, dass er dann irgendwie beginnt plötzlich mit Obstbau. Wir wissen natürlich auch, dass dort der Klimawandel auch wirkt. Wir wissen, dass sich damit auch die Anbaubedingungen durchaus für wichtige Futterpflanzen verändern. Das gilt dann ganz stark für den Osten, also jetzt mal Niederösterreich, Burgenland. Und dort werden wir sehr wahrscheinlich uns ohnehin, also im Sinn dieser Adaptationsstrategien, die wir uns überlegen müssen, werden wir ohnehin irgendwas tun müssen. Und ich glaube, dass sowas passiert am ehesten dann bei der Hofübergabe, im Generationenwechsel, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass heute ein eingefleischter Tierhalter, eine Tierhalterin, dass die dann sozusagen ins Vieh los werden. Ich glaube auch nicht, dass sie das werden müssen, aber wir werden uns tatsächlich überlegen müssen, sind es noch diese Herdengrößen, ist es dieser Spezialisierungsgrad, passt der?
Okay. Das heißt, im Grünlandgebiet siehst du den Wiederkäuer natürlich in seiner zentralen Funktion. Was bedeutet das für die Ausrichtung der Zucht aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht heißt das, dass man, und das wird wahrscheinlich fast jeder Züchter, jede Züchterin unterschreiben, dass wir sozusagen versuchen müssen, in erster Linie Tiere zu selektieren, die das gut können, das Umgehen mit diesen Futtermitteln, die aus der biologischen Logik heraus keine Höchstleistung im heutigen Sinn mehr stützen. Wenn ich das jetzt noch verschneide, damit, dass ich vor allem die Rolle jetzt sind es die Rinder vor allem, aber auch die Schafe und Ziegen, die wir ansprechen, die diese Rolle perfekt erfüllen, dann wissen wir auch, dass, wenn das gehen soll, wir sozusagen die Zucht integriert denken müssen mit den Fütterungssystemen, die dort sind, weil das geht einfach nur dann gut, wenn ich bei den sogenannten Konzentrat- oder Kraftfuttermitteln nicht so hoch gehe, wie das derzeit der Fall ist. Mhm. Das heißt dann im Prinzip, eigentlich wäre ich das, was immer alle fordern, so das resilientere Tier, das robustere Tier zu züchten, das weniger Input braucht, weniger stabilisierende Maßnahmen, auch über die wir vorher im Beispiel der Mast gesprochen haben, dass ich auf das ganz stark setzen muss. Da sind wir ja ein Stück weit in die Richtung unterwegs, da glaube ich, müssen wir noch einiges drauflegen, sozusagen das ein tendenzielles Abrücken von den primären Leistungsmerkmalen. Also es wird nicht darum gehen, dass wir bei der Wachstumsfähigkeit, also bei der Milchleistung noch eins draufsetzen. Es wird darum gehen, wie schaut es bei der Gesundheit aus, wie schaut es, weil wir die Effizienz vorhin angesprochen haben, wie groß und schwer sollten diese Tiere sein, wie schaut es mit Fruchtbarkeitsparametern aus. Eher dann so und sozusagen im Feintuning, wie sieht denn diese berühmte Persistenz, also der Verlauf in einer Milchleistungskurve übers Jahr
aus. Oder wie empfindlich ist das Tier? Also
wie empfindlich ist das Tier, ganz das genau. Tier,
sozusagen, genau. Das mit Schwankungen genau. umgehen
genau.
kann, oder?
Genau, das wäre auch so. Also die Schwankungen, glaube ich, ist ein extrem gutes Stichwort, weil wir natürlich in allen Agrarsystemen, in denen wir in erster Linie auf die Verwertung der lokal oder regional verfügbaren Ressourcen setzen, wir unweigerlich eine gewisse Variabilität haben. Stichwort Futterwert, ja, die Veränderung der Protein- und Energiegehalte und Gehalte anderer wertgebender Inhaltsstoffe. Wir brauchen also Tiere, die sage ich mal, überspitzt, die nicht sofort umfallen, wenn wir hier 10% Schwankung in einem wichtigen Inhaltsstoff haben.
Okay. Wenn wir jetzt weiterschauen Richtung Schwein und Geflügel in Österreich, wo siehst du hier die strategische Ausrichtungsnotwendigkeit oder wo wollen wir hin, wo sollen wir hin?
Gut, also das ist jetzt meine Position als jemand, der sich auch leisten kann, da sehr frei drüber nachzudenken.
Ja, ja.
Ich denke mir, also beim Schwein werden wir auch dorthin oder in die Richtung gehen müssen, dass wir noch stärker als bisher einfach auf die Verwertung von Nebenprodukten setzen. Und wie vorher skizziert, das wird wahrscheinlich durchaus noch mit einem Technologiesprung verbunden sein müssen, um auch mit Futtermitteln, die jetzt momentan vielleicht nicht so die ganz logischen Kandidatinnen für Schweinefuttermittel sind, wie wir mit denen umgehen können und die sozusagen trotzdem Schweine tauglich machen. Ich zitiere jetzt einen schon länger pensionierten Kollegen, den Professor Flachowski aus Deutschland, den ich mir gehört habe bei einer Tagung, aber das war also vor mindestens 15 Jahren, wo er damals schon gesagt hat, wir werden Futtermittel verfüttern, von denen wir heute noch gar nicht vorstellen können, dass wir das tun werden. Also das ist sozusagen so ein bisschen diese Strategie. Und die FAO sagt das ja auch ganz klar, wenn sie skizzieren, wo haben Nutztiere Berechtigung, dann zieht sich's eben oder spielt sich's wieder zurück auf diese Ebene, die Transformation von nicht human ernährungstauglichen Futterstoffen. Also zum Schwein, ich glaube, da geht es ja ein bisschen leichter, auch wenn wir daran denken, die Zuchtsäure ist eine, die sozusagen noch relativ vielfaserreiche Futterstoffe in bestimmten Reproduktionsphasen verträgt, oder deren sogar Bedarf. Das Mastschwein ist dann schon eher die Herausforderung dort, aber da ist auch einiges möglich. Noch schwieriger wird es nach meiner Einschätzung beim Geflügel werden. Und da ist es natürlich jetzt die quasi ein bisschen die Doppelmühle. Also ich sage, das Geflügel wird in so einer solchen agrar- und ernährungsökologisch logisch aufgesetzten Produktion sozusagen widerspricht sich etwas mit den derzeitigen Veränderungen der Konsummuster, der Konsumprofile, weil da wissen wir, dass das Geflügelfleisch noch stärker nachgefragt wird. Eier sind wir auf einer sehr hohen, also irgendwie diese 240 Eier oder 234 bis 40 Eier pro Kopf und Jahr gleichbleibend. Da müssen wir uns gut überlegen, wie die noch darstellbar sind. Also wenn ich das sozusagen jetzt sehr stark zurückfahre, dann müsste ich sagen, also in Abhängigkeit von den Futtermitteln, die ich dann zur Verfügung habe, wird der derzeitige Bestand nicht zu bedecken sein.
Wobei natürlich wir Österreicher natürlich eingebettet sind in einen globalen Markt.
Genau.
Das heißt, wenn wir Geflügelfleisch konsumieren in dieser Menge und steigend, dann wird es produziert werden, auf dieser Welt. Und dann werden wir es halt von irgendwo importieren, wenn wir es selbst nicht mehr produzieren, oder?
Genau.
Also das soll keine Ausrede sein.
Nein, das ist ein Faktum. Das wird mit Sicherheit so sein. Das ist ja generell so, nicht? Warum bei uns diese Themen ja noch nicht angekommen sind, ist, weil wir einfach jetzt im Durchschnitt der Bevölkerung immer noch in einem sehr wohlhabenden Land leben, wir über eine relativ hohe Kaufkraft verfügen und uns einfach diese Produkte, du hast das so schön gesagt, von irgendwoher einfach sozusagen bestellen. Ich habe relativ viele Projekte in Ostafrika auch gemacht. Und wenn man das mal dort erlebt, wovon gerade bäuerliche Familien, aber auch die ärmere Stadtbevölkerung dort lebt, muss man sagen, für die wäre das ein gewaltiger Fortschritt, wenn die so mit 30, 40 Eier im Jahr mehr pro Kopf zur Verfügung hätten oder vielleicht 50 Liter Milch mehr zur Verfügung hätten. Also das heißt, es geht schon auch um die Frage, und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, nicht? Des Ressourcenzugriffes. Wir kaufen einfach uns derzeit am Weltmarkt ein, wir können es uns eher leisten und andere können sich das nicht leisten und dann daraus resultieren aber enorme Verwerfungen, die aber auch wieder auf Europa, wir sitzen eben nicht auf einer Insel der Seligen, zurückwirken und dann sind wir bei ganz vielen Themen globaler Entwicklung.
Europa natürlich, wenn man sich anschaut, wo Sojaextraktionsschrott hingeht und wer da immer mehr zugreift, da brauche ich nur China erwähnen, da sieht man, dass Europa nicht mehr steigend ist. Eigentlich geht es ja schon gleich zurück.
Aber auf einem relativ hohen Niveau.
Auf hohem Niveau, also, natürlich. Also ich würde es jetzt nicht gar nicht gut heißen. Ja. Aber da spielt sich global betrachtet Massives ab, das komplett in die falsche Richtung geht, oder?
Mit Sicherheit, aber die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt sozusagen den durchschnittlichen chinesischen Konsumenten, die Konsumentin uns ansehen, dann sind die natürlich bei Weitem nicht dort, wo wir sind in unserem Konsum. Und insofern sozusagen müsste jetzt aus einer ethischen, aus einer christlichen Sicht, wie auch immer, müsste die Frage sein, wie weit stecken wir in unserem Ressourcenanspruch zurück, um anderen eine Entwicklung zu ermöglichen, die wir vor 70 Jahren gemacht haben etwa.
Ja, ja. Du hast jetzt das Wort ethisch in den Mund genommen, jetzt könnte man auch zum Tierwohl, wäre ganz wichtig, dass wir da noch hinschauen. Auch da gibt es Forderungen der Gesellschaft zu Recht, teilweise zu Unrecht, weil sie diese Produkte dann gerade jetzt aktuell nicht kaufen oder zu wenig nachfragen. Und das macht Sorge bei den Bäuerinnen und Bauern. Also man wird getrieben, man investiert in einen Stall und ist sich nicht sicher, ob dieser Stall in 20 Jahren überhaupt noch Relevanz hat oder ob dann schon wieder neue Forderungen da sind. Brauche aber Abschreibungszeiten von 20, 30 Jahren in der Landwirtschaft und. Wie geht's dir mit der Tierwohldebatte? Wo stehen wir hier in Österreich? Wie läuft es global? Du hast ja einen guten Überblick.
Oh, gut. Ob ich den jetzt bei der Tierwohldebatte wirklich habe, möchte ich bezweifeln. Aber schon mein Eindruck ist, also diese Tierwohldebatte ist nämlich ganz stark von Europa getrieben, da ja historisch ganz stark von Zentral- und West- und Nordeuropa, da war Südeuropa immer sozusagen jetzt einen Schritt oder mindestens einen Schritt hinten nach. Jetzt merke ich das, wenn ich so lese, gerade aus dem Bereich der Geflügelhaltung etwa, was sich in den USA abtut, dann fühle ich mich manchmal ein bisschen so an meine Studienzeit zurückerinnert. Also irgendwie in den 1980er Jahren, also das sind vielleicht 30
Warum?
Jahre zurück.
Beispiel, das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst.
Etwa Käfighaltungsdebatte.
Okay.
Auch dort sozusagen sind wir jetzt einfach angelangt, dass es Initiativen gibt, die einfach den Käfig verbieten sozusagen. Es gibt erste Überlegungen, ob beim Maßgeflügel nicht diese extreme Zucht ein Stück zu weit geht und sozusagen die Konstitutionsschwächen beim Geflügel, dann die damit auftreten, ob das nicht ethisch problematisch wird. Es beginnen dann Debatten, die wir schon viel länger führen, die Frage des Töten der männlichen Küken von Legelinien etc. Okay. Trotzdem muss man aber klar sagen, das sind, und ich will das aber jetzt nicht abschwächen, ich halte das für extrem wichtige Debatten und ich halte die für überfällig. Ich komme gleich nochmal zurück, warum. Weil wir einfach nicht vergessen dürfen, dass in vielen Ländern, in vielen Regionen der Welt das überhaupt kein Thema ist. Da geht's einfach darum. Ich nehme jetzt das Beispiel China wieder her, aber man könnte das für viele andere Regionen auch festmachen. Dort ist es einfach kein Thema, wie es dem Tier geht. Und das ist einfach so dieser Mindset, der bei uns in den 1970ern etwa geherrscht hat. Das Tier ist ein Produktionsmittel, Punkt. Ja. Und Produktionsmittel haben per Definition sozusagen, sind objektivierbar, sind Objekte und nicht Subjekte. Und da kommt jetzt der Punkt, warum ich unter anderem neben jetzt sozusagen, und das ist meine intrinsische Motivation aus ethischen Gründen, glaube, dass wir einfach mit Tieren bestmöglich umgehen müssen, wenn wir uns überhaupt das Recht anmaßen wollen, sie zu nutzen, ist auch, dass die Wissenschaft, also vor allem jetzt die Grundlagen der Ethologie etc., dermaßen riesige Fortschritte gemacht hat, dass wir heute einfach plötzlich erkennen, dass jetzt Schweine, die für uns sozusagen völlig austauschbare Schweinegruppe ist, eine völlig homogene Masse sozusagen, von zwar vielleicht leidensfähigen Mitgeschöpfen, aber mein Gott, aber wir wissen zum Beispiel, die haben unterschiedliche Personalitäten, die sind uns also wahrscheinlich sehr viel ähnlicher in ihren Empfinden, als wir das so gemeinhin lange Zeit angenommen haben. Das heißt, hier ist der wissenschaftliche Fortschritt auch dermaßen rasant, dass ich nicht ausschließen würde, etwa auch für mich nicht ausschließen würde, am Ende des Tages zu sagen, also Fleischverzehr da werde ich vielleicht Abstand nehmen davon. Wenn wir dieses ethische Motiv des Tötens eines Wesens, das sozusagen sehr viel mehr drauf hat, als ich das bisher geglaubt habe, dass das für mich nicht mehr akzeptierbar ist. Das ist eine individuelle Entscheidung dann. Aber wie gesagt, also wir auch im Verständnis unserer Nutztiere sind wir so viel weitergekommen, dass sich für mich aus dieser Erkenntnis einfach auch die Frage ableitet, was ist jetzt meine ethische Position dazu?
Das heißt, du kannst dir vorstellen, obwohl du in der Nutztierforschung zu Hause bist, zu sagen, unter diesen Bedingungen, wie wir sie halten, ist es ethisch nicht vertretbar, oder sagst du generell, wie passt das zusammen mit dem Kreislauf, den du vorher besprochen hast?
Ja. Also das, vielleicht zwei Punkte, also ich bin jetzt kein Ethiker, um Gottes Willen, aber ein Ethiker würde einem ja nie sagen, der würde nie diesen normativen Zugang sagen, das ist nicht vertretbar. Ein Ethiker würde eher versuchen, einem das Werkzeug in die Hand zu geben, um für sich selbst eine ethisch begründbare Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, für mich ganz persönlich wäre dann die Verabschiedung des Konsums von bestimmten tierischen Produkten könnte durchaus eine logische Folge sein. Aber zusammenpassen, um jetzt schon deine Frage aufzugreifen, zusammenpassen tut's für mich nur noch dort, und auch das ist vielleicht nicht im letzten Konsequent zu Ende gedacht, aber für mich persönlich, auf meinem derzeitigen Wissensstand, passt dort zusammen, wo ich Tiere so halte, dass die tatsächlich dass die nicht nur frei von Schmerz und Leiden, das war lange Zeit das Verständnis von Tierwohl sind, sondern dass dort auch sozusagen sowas wie positive Emotionen, ich weiß nicht, ob WissenschaftlerInnen das dann greifen können, aber sowas wie sozusagen ein Glücklichsein des Tieres auch möglich ist. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht in den ganz intensiven Nutzungssystemen oder Produktionssystemen der Fall sein, sondern eher in den extensiven, wo dann Stichworte wie Weide, wie Auslauf, wie Weidegang, das Ausgesetztsein in den sozusagen den natürlichen Gegebenheiten wieder, wie das eben die jeweilige Tierart ganz spezifisch gerne hat, möglich ist. Also an den Menschen, an den Tierhalter, die Tierhalterin, enorm hohe Anforderungen natürlich, aber auch an die Gesellschaft enorm hohe Anforderungen, weil ich glaube, sozusagen nur dann geht das wirklich konsequent zusammen, und das Positive ist, dann könnte ich zeigen, dass ich sozusagen eine ganze Reihe von Win-Win-Situationen habe, wo ich nicht sagen muss, um was geht's jetzt, um wenig Umweltwirkungen oder um Tierwohl. Weil man kann dann schon zeigen, dass es auch zusammengehen kann.
Das heißt, das ist eigentlich auch dein Zukunftsbild, dein positives Zukunftsbild für die Nutztierhaltung, oder?
Dass
der Ressourceneinsatz, sozusagen das Tierwohl im Einklang stehen, oder? Und natürlich gehört dann der Mensch auch noch dazu.
Genau.
Dieses Dreieck, er muss davon leben können.
Ja. Und es muss ihm einfach auch gut gehen in dieser Interaktion. Und das wissen wir ja nicht, dass die Bäuerinnen und Bauern, die sich dann mit dem auseinandersetzen, mit diesen sozusagen mit diesen sehr tierfreundlichen Haltungssystemen, in denen arbeiten, dass die dann schon sagen, das ist schon was anderes als vorher. Also sozusagen auch unbedingt, also der Mensch muss natürlich mitgedacht werden. Jetzt nicht nur, weil er ein entsprechender Faktor fürs Tier ist, sondern weil es auch ganz wichtig die Frage ist, also wenn wir über soziale Nachhaltigkeit reden, wie geht es den Menschen in dem System drinnen? Aber für mich wäre das tatsächlich, das wäre für mich ein derzeit absehbares, für mich persönlich sehr attraktives Zukunftsbild.
Okay. Wenn jetzt sozusagen ein junger Bauer, eine junge Bäuerin uns zuhört und vor der Entscheidung steht, den Betrieb, den er übernimmt oder sie übernimmt vom Vater zum Beispiel oder von der Mutter, neu auszurichten, und die Option Tierhaltung am Betrieb spielt eine wichtige Rolle, welche Gedanken möchtest du, wir haben schon viele angerissen, abschließend mitgeben bei der Entscheidung?
Also zum einen, ich würde es rein als Denkanstoß formulieren für die Leute. Denk darüber, wenn du diesen Schritt tun willst, denk bitte darüber nach, und dann gibt es ein paar Punkte. Das eine ist, welche Ressourcen hast du am Betrieb? Das ist sozusagen standortbezogen. Überleg dir das gut, ob du dich abhängig machen willst. Das hat eine ganz starke ökonomische Komponente. Für mich vor allem die Frage ökonomische Stabilität auch und Resilienz des Betriebes. Willst du dich abhängig machen von zunehmend volatil werdenden Betriebsmittelmärkten? Was kannst du gut und wo hängt dein Herz dran? Also nur weil der Vater oder die Mutter begeisterte Schweinezüchterinnen waren, und jetzt nichts gegen Schweine, aber muss es das automatisch weiter sein, oder gibt es denn vielleicht irgendwas ganz was anderes? wenn du dich dafür entschieden hast, mach das sozusagen, versuche das wirklich mit ganzem Einsatz zu machen, dir vorzustellen, auch, ob du das langfristig machen kannst. Überleg dir gut, geht dein familiäres Umfeld damit? Mhm. Also eine zerbrochene Partnerschaft über irgendeine Aktivität, wo der oder die andere nicht mit kann, ist es nicht wert gewesen? Natürlich, diese Fragen, die sich die Leute ohnehin stellen, kann ich davon leben?
Ja, der Markt.
Kurzfristig und mache ich ein, genau, gibt es die Märkte, das wäre natürlich etwas, ist es absehbar? Überleg dir gut, wenn du an einem tradierten Produktionssystem festhalten willst, wofür es ja auch gute Gründe geben kann, überleg dir gut, ob dir dann nicht innerhalb von 10 Jahren vielleicht ein sehr scharfer gesellschaftlicher Wind entgegenweht, mhm, weil das schlecht darstellbar ist, heute ja schon häufig.
Wie siehst du den Konsum in Zukunft? Glaubst du, dass hochqualitative Produkte, die deine Gesichtspunkte berücksichtigen, einen Markt haben werden? Ich denke jetzt zurück, in der Corona-Zeit ist Direktvermarktung geboomt, mhm, ist Bio geboomt, dann mhm, ist, haben wir die Steuer, die Inflation gehabt, mhm, hat es Einbrüche gegeben. Mhm. Also ja, ist das schon sehr auch volatil, oder? Auch im Qualitätssegment.
Der ist auch volatil. Wir wissen, also wenn man den Vergleich, und ich will jetzt nicht irgendwie in einen biokonventionellen Vergleich hinein, aber wir sehen schon, dass die Biomärkte im Durchschnitt über die letzten 30 Jahre etwa dann die deutlich stabileren waren. Mhm. Also längerfristige Stabilität würde ich eher dort sehen. Aber klar ist, das ist auch nicht der Weg für jeden. Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt von der Konsumseite her betrachtet, es wird nicht der Weg sein, dass 100% der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten sich Bio ernähren. Das, oder ein ähnliches, ein Tierwohl-Label, ein sonstige Produkte aus wirklich quasi garantierter, zertifizierter, überprüfter, sauberer, nachhaltiger Erzeugung ist. Es wird also einfach sozusagen eine, und ich meine, es ist nicht abwertend, aber es wird eine Massenschiene einfach auch geben für Personen, die einfach nach wie vor in erster Linie Preiskäufer und Käuferinnen sind, denen die Bedingungen auch nicht so wichtig sind, die auch nicht jetzt sich sozusagen mit dem zu intensiv auseinandersetzen wollen. Mhm. Und die Frage, und jetzt spiele ich es wieder zurück, die Frage jetzt für unseren hypothetischen Hofübernehmer, Übernehmerin, ist dann eher, überleg dir, wo du dich eher aufgehoben fühlst, also welches Marktsegment du dir vorstellen kannst, hier mittel- und längerfristig zu beliefern, und schau dir das bloß genau an. Also mhm, versuch, natürlich kennt niemand eine Kristallkugel und es kann alles Mögliche passieren, aber im Wesentlichen überleg dir gut, ob du mit diesen Unwägbarkeiten noch umgehen kannst, die da drinnen sind. Und wenn man schlaflose Nächte hat, wenn man sagt, jetzt habe ich bin jetzt in einer Produktionsnische drinnen und ich will aber einen Schritt wie mehr Direktvermarktung, um mich bestimmte Veredelung vielleicht selbst zu machen, eine Verarbeitung, die will ich nicht gehen, dann wird das einfach den Spielraum vielleicht auch etwas einschränken. Und das, ich glaube, dieses Feld muss man sehr gut abgreifen. Das geht sicher nicht mehr so, wie es noch vor einer Generation war, wo man eigentlich einen gut aufgestellten, funktionierenden Betrieb sozusagen ungeschaut übernehmen konnte. Das wird heute nicht mehr möglich sein, das muss man ganz klar sagen.
Gut. Danke, Werner, für das sehr interessante Gespräch. Also wenn ich es so zusammenfassen soll, für einen Jungunternehmer, Jungunternehmerin, Augen offen halten, schauen, wo geht's gesellschaftlich hin, in sich hineinhören, auf den Betrieb schauen, mhm, und dann die Entscheidungen treffen und Schritt für Schritt dann, genau, umsetzen und in diese Richtung gehen. Und natürlich auch schauen, dass man den Konsumenten erreicht. Der Absatz ist natürlich, mhm, schon eine große, mhm, Frage. Ja, also die Nutztierhaltung ist im Wandel. Das sehen wir, das spüren wir. Das heißt nicht, dass wir sie in 15 Jahren nicht mehr haben werden. Aber sie wird sich verändern. Mhm. Und diese Veränderung, der muss man sich stellen. Und die gehört auch gut begleitet. Ihr macht es auf der Universität für Bodenkultur in eurer, mhm, Bildung und Lehre, mhm, und Forschung, und wir machen es an, mhm, unserer Schule, mhm, durch unsere Podcasts beispielsweise, und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören, und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal mit dabei sind bei Agrarseins Wissen kompakte Haarbeilefahrer und bei Kundenbeständen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raumberg, Knopfenstein.